Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 143 des Podcasts für und aus Castrop-Rauxel. Ich heiße Tobias Weckenbrock, bin Redakteur bei den Ruhrnachrichten in der Lokalredaktion in der Castropper Altstadt und freue mich total auf, knapp 20 Minuten mit euch und meinen Kollegen. Ich habe heute im Studio zu Gast Teve Schäfer und Ronny von Wangenheim. Mit Ronny spreche ich über ein Thema, das genau unsere Nachbarschaft hier in der Altstadt betrifft und eine illustre Persönlichkeit hier aus dem Kaufleute- und Handelsleben. Und mit Teve spreche ich übers Essen. Nicht über unser Essen, sondern über das Essen unserer Kinder in den Schulen von Castrop-Rauxel. Jetzt wollen wir aber, wie ihr das auch von den anderen Episoden kennt, erst einmal einsteigen in die Kurznachrichten und das, was in dieser Woche wichtig war. Biergarten. Am Hallenbad, also zwischen Hallenbad und dem Sport- und Spielpark am Castropper Holz, gibt es bald eine Neuigkeit. Elmar Böck, der bekannte Betreiber des Brauhaus Rütershof mit Hotel und Restaurant in Oberkastrop, wird jetzt auch am Hallenbad nochmal in die Offensive gehen und das Feierabend im Hallenbad, das da im ersten Obergeschoss untergebracht ist, erweitern nach draußen auf die Terrasse hinter der großen Glasfassade des Hallenbades. Dort wird er einen Biergarten einrichten für, bis zu 150 Personen mit einer Zentrale praktisch, wo man sich mit Getränken oder gutem zu essen versorgen kann, um dann auf einem der Stühle, in Lounge-Garnituren oder auf dem, vielleicht sogar extra frisch gemachten Bötchen, das da steht, bequem machen kann mit Blick über den Superspielplatz. Losgehen soll es möglicherweise, wenn alles gut geht, schon in den Osterferien, spätestens aber dann im Mai, wenn der Wonnemonat die Sonne hoffentlich auch weiter scheinen lässt. Apropos Sonne, geöffnet ist dann jeden Tag ab 16 Uhr, aber nur bei gutem Wetter. Unfall. In Castrop-Rauxel ist am frühen Montagmorgen in den vergangenen Tagen ein Auto, ein Mercedes, gegen eine Hauswand gefahren. Und zwar in einem Wohnviertel in Oberkastrop an der Katharinenstraße. Hintergrund soll gewesen sein, dass sich der Fahrer dieses Fahrzeuges einer Polizeikontrolle entzogen habe. Warum er das getan hat, ist vollkommen unklar. Mittlerweile geht die Polizei in ihren Ermittlungen aber davon aus, dass es sich bei dem Halter des Fahrzeugs, der sich natürlich über das Auto ermitteln ließ, auch um den Fahrer des Fahrzeugs handeln wird. Eine zweite Person soll auch im Auto gewesen sein. Als das Auto am Haus strandete und nicht mehr fahrbereit war und die Polizei dort auflief, waren die beiden Personen aber nicht mehr am Unfallort. Wie es ihnen geht, weiß man also nicht, aber klar ist, dass es jetzt Ermittlungen gibt, zumindest gegen den Fahrer des PKW, eben weil er sich einer Polizeikontrolle entzogen hat und weil er Verursacher eines Verkehrsunfalls war. Zusammenschluss. Nachdem die 6 katholischen Kirchengemeinden im Castrop-Rauxeler Süden sich jetzt zu einer einzelnen Pfarrei, nämlich St. Lambertus Castrop-Rauxel, zusammengeschlossen haben, stehen offenbar in den nächsten Jahren weitere Zusammenschlüsse an. Das Erzbistum Paderborn hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass aus den bislang knapp 90 Einheiten, also Pastoralverbünden und Pfarreien im gesamten Erzbistum, nur noch 25 sogenannte Seelsorgeräume werden sollen. Und damit wird wahrscheinlich in Castrop-Rauxel real, was der Pfarrer Nils Petrat aus Castrop-Rauxel, der jetzt seit einem Jahr in Herne in der Pfarrgemeinde als Pfarrer tätig ist, schon angekündigt hat. Nämlich, dass wahrscheinlich die Gemeinden aus Herne und aus Castrop-Rauxel, also Corpus Christi und St. Lambertus Castrop, die dem Dekanat Emschertal angehören, wohl zu einem solchen Seelsorgeraum werden. Jetzt zu Ostern wird aber erstmal in St. Lambertus gefeiert. Am Ostermontag findet nur in der Kirche in der Altstadt ein Festgottesdienst statt, wo alle Gemeindemitglieder aus allen 6 angehörigen Pfarrgemeinden zu einem Fusionsgottesdienst einer Festmesse eingeladen sind. Und dann soll der Prozess weitergehen. Ladenschließung. Am Busbahnhof Münsterplatz in der Castroper Altstadt kommt es zu einer weiteren Ladenschließung. Der Haushaltswaren-Discounter Kodi wird zumachen. Das hängt zusammen mit der Insolvenz des Unternehmens, das verschiedene Filialen hat, und ein neuer Investor soll, naja, besonders ertragreiche Filialen des Konzerns der Gruppe übernommen haben, aber eben 80 Filialen nicht. 80 sollen geschlossen werden und eine davon ist die in Castrop-Rauxel. Es ist zu erwarten, dass jetzt so ungefähr in diesen Tagen ein Ausverkauf beginnt, der dann etwa 2 Monate anhalten soll und dann ist Schluss für Kodi in Castrop. Für die Mitarbeiter sieht es schlecht aus. 480 Beschäftigte in diesen 80 Filialen sind betroffen. Sie werden wahrscheinlich bald mit Aufhebungsverträgen ausgestattet und müssen sich dann eine neue Arbeit suchen. Wenn ihr mehr zu diesem und zu den anderen Kurznachrichten wissen wollt, dann schaut doch einfach mal in den Podcast-Notizen zu dieser Folge, also die Shownotes. Wenn ihr den einzelnen Links folgt, bekommt ihr zu all den Themen, über die wir heute sprechen, noch mehr Informationen. Und damit meine ich auch die beiden Hauptthemen, zu denen ich jetzt überleite und zunächst mal ganz herzlich Teve Schäfer bei mir im Studio begrüße. Bei uns im Podcast-Studio ist jetzt Dauergast Teve Schäfer. Ich grüße dich, Teve.
Was geht?
Ja, was geht? Genau, eigentlich wollte ich dich was fragen. Und zwar, ja, bei mir geht einiges. Aber was hast du heute Mittag gegessen? Schon wieder vergessen? Und entspricht das den Bestimmungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung?
Warte mal, ey. Was habe ich denn gegessen?
Ich weiß
es. Noch nicht so lange her.
Fabian hat Lasagne gegessen und du hast Nudeln gegessen.
Ja, ich war beim Italiener und wir haben uns das Mittagsmenü gegönnt. Ich hatte Nudeln mit so Rinderfiletspitzen und so pikant war das. Aber ich habe das nur genommen, weil am Mittagstisch alle Nudelgerichte gleich viel kosten. Sonst hätte ich was Günstigeres gewählt.
Sehr gut, clever gemacht. Aber wir wollen eigentlich übers Essen nicht von dir und von mir. Ich hatte übrigens so einen Rap mitgebracht von zu Hause.
Noch wollte Spaß, dich gerade fragen.
Genau. Habe ich nur vergessen. Nein. Aber wir wollen nicht über unser Essen reden, sondern über das Essen an Schulen in Castrop-Rauxel. Und zwar haben die weiterführenden Schulen jetzt mit Ausnahme der FNR, also der Realschule, den gleichen Caterer. Und dort hast du dir angeschaut, was dort auf den Teller kommt, richtig?
Genau, beide Gesamtschulen und beide Gymnasien beziehen ihr Essen von Rebional. Das ist ein Caterer mit Sitz in Herdecke. Und da bin ich extra mal hingefahren, um mir das mal vor Ort anzugucken. Ich wurde nämlich eingeladen. Und das war ganz spannend. Das ist wirklich eine große Küche, wo noch viel von Hand selbst gekocht wird. Und viele der Komponenten sind selbst gemacht. Und das Ding ist, dass die sind zertifiziert von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt, deren Essen muss so bestimmten Kriterien entsprechen, dass da so alle Nährstoffe abgedeckt sind. Und wenn du jeden Tag theoretisch das Menü 1 von denen nimmst, dann solltest du für einen Jugendlichen, der da an der Schule ist, alle Kriterien erfüllt haben.
Also das heißt, einmal in der Woche hast du dann alle Nährstoffe zu dir genommen, die du für ein gesundes Wachstum und einen guten eine gute Lernbasis quasi hast.
So soll das sein, ja, genau.
Und gut, das können wir jetzt nicht beurteilen, ob das so ist. Da gehen wir mal davon aus, wenn das zertifiziert und bestätigt ist, dann wird das so sein.
Die werden jedes Jahr überprüft, hieß es, und die kämen da immer ziemlich locker durch, auch mit ihren Bio- und Nachhaltigkeitszertifikaten. Das scheint schon alles ganz in Ordnung zu sein,
wenn ich
da jetzt mal so drauf blicke.
Wissen wir denn auch, wie das Essen bei den Abnehmern ankommt, also bei den Schülern letztendlich?
Ich weiß, dass die da so ein Rücklaufsystem haben. Das heißt, die können sich genau angucken, was jetzt vielleicht im Müll gelandet ist. Das wollen die natürlich nicht. Einerseits, weil Lebensmittelverschwendung ja generell blöd ist für die Umwelt und natürlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Macht ja auch keinen Sinn, was zu produzieren, was dann gar nicht gegessen wird. Wenn dann zum Beispiel Rotkohl mit auf dem Teller liegt und der ganze Rotkohl landet im Müll, dann kriegen die das mit und dann können die beim nächsten Mal zum Hackbraten stattdessen Erbsen und Möhren machen oder so, was dann vielleicht besser ankommt. Ich konnte jetzt noch nicht mit Schulen sprechen. Ich wollte nochmal bei der Friedrich Nansen Realschule anfragen, warum die sich dagegen entschieden haben, auch das Essen von da zu beziehen. Da habe ich den Schulleiter aber noch nicht erreicht.
So, Anlass, dass du dir das mal angeschaut hast, war aber, glaube ich, eine Beschwerde oder wie hängt das mit der Beschwerde zusammen, die wir bekommen haben?
Ich hatte Kontakt aufgenommen mit Regional, nachdem sich eine Mutter von einem Schulkind bei uns beschwert hat, nämlich darüber, dass sie das Essen nicht kurzfristig abbestellen kann. Ihr Sohn ist wohl öfter krank und kann deswegen nicht beim Schulessen mitmachen und das Essen werde dann, ja, müsse sie trotzdem bezahlen, aber sie kriegt das halt nicht. Und daraufhin habe ich mal angefragt, warum man nicht einfach kurzfristig noch abbestellen kann. Ja, und es ist halt so, dass in dieser Küche in Herdecke wirklich tausende Mahlzeiten zubereitet werden. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt ist morgen, muss ich jetzt ein Essen an der Schule abbestellen, sondern das wird halt alles im Vorhinein geplant, bestellt, dann zubereitet, gekühlt, zur Schule gefahren, da wird es dann warm gemacht. Und dann kannst du halt nicht auf jede einzelne Mahlzeit Rücksicht nehmen. Regional legt aber auch Wert darauf, dass ich noch dazu sage, wenn ein Kind nicht beim Schulessen mitmachen kann, dann wird das, und das nicht abgeholt wird, das ist erstmal die erste Möglichkeit, die Mutter könnte das dann abholen an der Schule, dann wäre die andere Möglichkeit, dass das Essen an andere Kinder weitergegeben wird, die vielleicht kein Mittagessen dabei haben oder so, damit das vielleicht nicht im Müll landet.
Uns würde auf jeden Fall an dieser Stelle, machen wir nochmal einen Aufruf, sehr interessieren, wie eigentlich Eltern oder beziehungsweise Schüler, am besten vielleicht sogar aus erster Hand, so selbst über das Essen urteilen. Schmeckt das gut? Schmeckt das unterm Strich schlecht? Natürlich gibt es Tage, da schmeckt es besser und andere, da schmeckt es schlechter. Ist auch eine sehr persönliche Wahrnehmung. Mhm. Aber vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer, mal Lust, uns dazu Feedback zu geben. Dann schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast@ruhrnachrichten.de, podcast, also P-O-T-T-C-A-S, @ruhrnachrichten.de, oder ihr schreibt uns bei Instagram, wo wir auch jedes Wochenende eigentlich einen Post, mindestens einen Post zum Thema Podcast haben. Da könntet ihr uns auch erreichen und da würden wir uns total über Feedback freuen. Also gebt uns doch mal einen Daumen hoch, einen Daumen runter oder am besten auch ein bisschen eine Beschreibung, was euch gut gefällt und was nicht.
Generell, wenn ihr ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollten, dann sind wir gerne jederzeit bereit. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf jeden Fall überall, wo ihr danach sucht eigentlich. Ich wollte noch zum Speiseplan, zur Geschmackssache einmal was sagen, weil es ist jetzt nicht so, dass es ein Gericht gibt und wenn dir das nicht schmeckt, hast du Pech gehabt, sondern es gibt bis zu 4 Linien. Es gibt die Nudellinie, da gibt es jeden Tag Nudeln, also immer eine andere Nudelsorte auf dem Wochenplan, den ich mir angeguckt habe, mit einer unterschiedlichen Soße und Beilage. Und es gibt die Gemüselinie, jetzt habe ich den coolen Werbungsnamen davon vergessen, das klingt ganz spitze, ist alles vegan. Es hieß nämlich, es gibt jetzt eine immer größere Nachfrage nach veganem Schulessen. Mhm. Und es gibt das Menü 1 und das Menü 2 mit so wechselnden, relativ normalen Gerichten. Wobei die meisten Sachen da schon relativ gesund klingen.
Und wer wählt das dann aus?
Es gibt einen Gastronomie-Betriebsleiter in dieser Küche in Herdecke und der hat da so das Kommando drüber. Er spricht sich allerdings sehr mit der Kundenbetreuung ab, die auch im Dialog mit den Schulen sind. Es gibt da wohl so Gespräche mit Schülern, Eltern, Lehrern und dem Caterer eben, wo dann auch nochmal Feedback eingesammelt werden kann. Und die haben ein Warenwirtschaftssystem. Da sind ganz viele Rezepte drin. Und da ist in jedem Rezept genau vermerkt, wie viel Liter Soße du jetzt brauchst, für wie viele Mahlzeiten. Und dann kannst du darunter rechnen, wie viel von jeder Zutat du brauchst. Und dann wird das ganz genau abgewogen und ganz genau produziert, eben wieder um überflüssige Lebensmittelproduktion und dann hinterher Verschwendung zu vermeiden.
Also es ist schon Computerintelligenz mit drin, aber auch viel Handarbeit, wenn ich das richtig verstehe. Und Rebional, jetzt mal einmal auf diesen Kunstbegriff des Unternehmens zurückzugucken, ist ja von regional und bio, ne? Aber wahrscheinlich nicht alles, was die verkochen, ist bio oder haben die einen höheren Bio-Anteil. Regional kaufen sie, glaube ich, auch ein. Also das sind schon auch Unternehmensbestandteile, ne?
Ja, das haben die so als Teil ihrer Identität. Jedenfalls nach außen verkaufen sie sich damit. Klingt ja auch gut. Die haben aber tatsächlich so Zertifikate, dass sie auch bestimmte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen und zumindest überwiegend mit Bio-Zutaten kochen. Ich habe jetzt nicht genau drauf, ob die 100% sagen. Aber zum größten Teil wird das dann schon so stimmen, weil sonst kannst du dich ja damit auch nicht verkaufen, wenn du dann auch kontrolliert wirst. Das musst du ja auch alles nachweisen können, so dass hier dein Rindfleisch von da kommt und das ist den Bio-Kriterien entspricht. Also wenn, da kann man sich, glaube ich, nicht öffentlich hinstellen, damit werben und dann die ganze Zeit sich in die Tasche lügen. Das kommt dann irgendwann schon raus, würde ich mal sagen.
Unterm Strich zählt aber wahrscheinlich wirklich für die Menschen hier in Castrop-Rauxel, was auf den Teller kommt. Und wie gesagt, meldet euch. Wir sind gespannt auf euer Feedback.
Das Ding ist, wenn es scheiße schmecken würde, dann würden die Kinder ja einfach sagen, das schmeckt nicht und dann zur Imbissbude rennen. Deswegen, es muss ja auch irgendwie ein bisschen schmecken. So. Deswegen, also ich denke, dass es gar nicht so schlecht sein kann, aber wenn mir Schüler und Eltern oder Kinder mir was anderes erklären möchten, wie es wirklich ist, dann schreibt mir.
Sehr gut. Also, ihr wisst, an wen ihr euch zu wenden habt. Entweder an podcast@rohnachrichten.de oder einfach direkt an Teve, meinen lieben Kollegen hier aus dem Studio. Ich sag dir erstmal schönen Dank und guten Appetit.
Guten Hunger.
Genau. Vor ein paar Wochen hatte ich sie schon zum selben Thema im Studio und jetzt ist Ronny von Wangenheim wieder da, um mit mir über die Altstadt zu sprechen. Hi Ronny.
Hi.
Du warst in dieser Woche mal wieder bei Martina Thielka in der Castroper Leselust, weil es da ein Update gibt. Wir hatten vor ein paar Wochen ja darüber berichtet, dass sie schließt, sie nicht weitermacht an der Münsterstraße mit ihrem hochbeliebten Leseladen, Bücherladen. Und jetzt sieht es danach aus, als könnte es doch weitergehen. Erzähl, was ist der aktuelle Stand?
Ja, ganz sicher ist es noch nicht. Es gibt aber einen aktuellen Stand, weil das Innenstadtmanagement hat sich tatsächlich sehr gekümmert und hat versucht, jemanden zu finden, der die Leselust als Buchhandlung weiterführen will.
Was ist Innenstadtmanagement?
Ja, das ist praktisch hier eine Stelle in der Stadt, die gucken auch mit dem Förderprogramm. Es gibt ja ein Förderprogramm des Landes, mit dem eben gerade solche Leerstände schneller wieder belebt werden sollen. Das heißt, da muss der Vermieter muss ein bisschen auf Miete verzichten und es gibt Zuschüsse und das Ganze dauert dann 2 Jahre. In der Zeit haben dann die Geschäftsinhaber die Möglichkeit, ja, sich so bekannt zu machen, dass sie danach eben auch ohne die Förderung bestehen können.
Und die Leute, die in diesem Management arbeiten, sind, glaube ich, nicht nur in Castrop-Rauxel, sondern auch in anderen Städten zum Teil tätig und vernetzt dadurch, ne, zu anderen, weiß ich nicht,
das denke ich, so genau. Genau, so genau kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall haben sich Buchhändlerinnen gefunden oder Buchhändler und eine ist tatsächlich so, dass sie ganz stark überlegt, also das auch selbst schon öffentlich gemacht hat.
Wer ist das?
Das ist die Frau Scholz aus Lünen. Die hatte dort selber die Lippe-Buchhandlung und die hat sie auch erst vor einem Jahr ungefähr übernommen. Die war dort, sollte nämlich auch genau wie hier geschlossen werden. Und da ist sie eingestiegen und sie könnte sich's vorstellen, hier weiterzumachen.
Also sie hat jetzt quasi aus Lünen die Erfahrung, ein Traditionsgeschäft übernommen zu haben und offenbar klappt das ja ganz gut. Aber was sind denn da die Hürden oder was sind jetzt die Schwierigkeiten, die noch davor stehen?
Ja, ich glaube, es war so, dass sie am Anfang fest damit gerechnet hat, dass sie vielleicht mehrere der Mitarbeiterinnen von Frau Thielka übernehmen könnte. Doch die haben alle andere Pläne. Also vielleicht eine überlegt sie es vielleicht noch, dass so, aber ganz genau weiß sie es auch nicht. Einzelhandel ist halt auch ein schweres Pflaster, das sagen alle Beschäftigten. Und da hat jetzt die Frau Scholz sogar den Weg gesucht und über Instagram hat sie einen Aufruf gestartet, sozialen Medien einen Aufruf gestartet und gesagt, hier, ich brauche eine Vollzeitkraft für Castrop-Rauxel, dann kann ich das machen.
Okay, und da wäre man dann angestellt bei ihr, quasi genau. Nicht mehr bei Frau Thielka, genau. Sondern bei Frau Scholz.
Ja, denn Frau Thielka hat definitiv am 26. April ihren letzten Tag. Und sie hat auch jetzt schon die letzte Phase eingeläutet, dass nämlich der Ausverkauf begonnen hat. Das heißt, man bekommt 30% auf alles, was im Laden ist. Wenn man ein Buch bestellt, dann zahlt man den Preis, so wie er verlangt wird.
Genau, es gibt ja eigentlich eine gesetzliche Buchpreisbindung, ja. Aber die setzt dann irgendwie aus, wenn man so einen Ausverkauf macht.
Genau,
so.
Wenn man schließt, kann, ist das ausgenommen und Frau Thielka möchte natürlich möglichst viel noch aus ihrem Laden behalten, also loswerden, nicht behalten, sondern loswerden.
Ja, klar.
Und weil zum Schluss kann sie vielleicht noch ein paar Sachen auch zurückschicken an die Buchhandel, also an die Buchverlage oder Buchhändler, Großhändler, aber eben auch nicht alles.
Wir verlinken hier unter diesem Podcast einen Text, möglicherweise, wenn wir ihn dann schon veröffentlicht haben, müssen wir mal schauen, in dem du sehr dicht nochmal an Martina Thielker rangekommen bist, glaube ich. Ne? Du hast dich unheimlich lange mit ihr unterhalten. Was war so das Ziel und was hast du da so mitgenommen aus dem Gespräch?
Ja, ich wollte einfach nochmal so ihre Geschichte erfahren, weil ich glaube, viele kennen sie und sie ist ja auch ein sehr extrovertierter Mensch und erzählt sehr viel. Also sie hat eben eine sehr persönliche Beziehung zu ihren Kunden. Das merkt man auch, wenn man in den Buchladen kommt. Da geht sofort, wenn man ein Stichwort fallen lässt, irgendwann 2 Minuten später sind, glaube ich, 3 Kunden mit zusammen mit ihr oder einer der anderen Buchhändlerinnen im Gespräch. Das ist wirklich toll. Und ein paar von den Geschichten wollte ich einfach wissen. Und da habe ich auch einiges gehört, was sehr berührend war. Aber ich habe mir auch erzählen lassen, wie sie überhaupt nach Castrop-Rauxel gekommen ist. Durch eine entzückende Liebesgeschichte, wie sie selbst so sagt.
Ach, wie schön. Ja, und das ist eben auch Teil dieser ganzen Geschichte, dass eben die Mitarbeiterinnen sich was anderes gesucht haben, hat sicher auch damit zu tun, dass ihre Chefin vielleicht auch sowas wie eine gute Freundin geworden ist in dieser langen Zeit und dass man sich vielleicht nicht auf was Neues unbedingt einlassen möchte an der Stelle, ne?
Ja, das mag sein. Manche wollen aber auch einfach jetzt in Ruhestand gehen, weil sie eben auch so wie Frau Thielker selber, die ja ist noch nicht im Rentenalter, aber fast, also die eben einfach andere Pläne haben.
Du hast noch eine interessante Frau getroffen, das ist die Eigentümerin des Hauses, in dem die Leselust war. Was hat die eigentlich zu dem ganzen Thema gesagt?
Ja, das ist die Frau Christa Hennewig-Eckes, der gehört das Haus und die hat eben damals den Mietvertrag gegeben an Martina Thielker und Frau Thielker selber sagt, das war direkt eine große Liebe und die ist bis heute gehalten. Also die Frau Hennewig-Eckes hat sogar in dem Laden selbst gearbeitet bis vor kurzem, also nicht ständig, aber eben war beteiligt. Und damals es war ja vorher eine Eisdiele drin und damals hat jeder zu ihr gesagt, was machst du denn eigentlich? Wieso willst du da eine Buchhandlung reingeben? Da gibt's doch die Meiersche schon um die Ecke. Aber sie wollte das. Und sie fand es natürlich jetzt auch super schade, dass Martina Thielker aufhört und möchte aber natürlich gerne, dass die Buchhandlung, dass es weiter eine Buchhandlung bleibt dort.
Jetzt gib doch mal deine Prognose ab, liebe Ronny. Oh. Wird das was? Werden wir also im Mai, beziehungsweise auch im Sommer, dann da wieder eine Buchhandlung haben?
Also ich drücke der Frau Scholz wirklich die Daumen, dass sie es schafft, weil ich fände es einfach gut, wenn wieder so eine Buchhandlung bleibt, die halt ja diese persönliche Beratung hat, wo man Bücher kriegt, die man vielleicht auch in den großen Ketten nicht bekommt. Ich bin jetzt einfach mal zweckoptimistisch und sage, ja, das wird schon klappen. Und irgendwann im Juni oder Juli, da muss erstmal renoviert und natürlich ein bisschen vorbereitet werden, wird es die Leselust wieder geben mit einer neuen Inhaberin, aber vielleicht auch mit einem anderen Konzept, aber vielleicht ähnlich persönlich.
Und dann bin ich mal total gespannt, ob wir in 10 Jahren über ähnliches Fandom oder eine kleine Fangemeinde rund um einen Buchladen in Castrop-Rauxel haben, wie wir es heute rund um Martina Thielker haben. Und von dieser Stelle auch herzliche Grüße an Frau Thielker und schon mal einen schönen Start in den, etwas früher als geplant kommenden Ruhestand oder weiß ich nicht, Unruhestand, bei ihr weiß man ja nie.
Bestimmt Unruhestand.
Ronny, ich danke dir.
Jo, bitteschön.
Abschließend möchte ich die heutige Episode für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, mit einem Lesetipp. Ich habe mich in dieser Woche getroffen mit zwei Frauen aus Schwerin, die einen wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren haben. Und zwar ihren Ehemann und Papa. Giuseppe Gattuso heißt der Mann, ist 71 Jahre alt geworden und genau vor einer Woche, also am Freitag, gestorben. Giuseppe Gattuso sagt vielleicht nicht jedem Castrop-Rauxler was, aber sein Spitzname ist bekannt. Er war unser aller Pino, ein Eismann, der 15 Jahre lang mit einem Eiswagen mit italienischem Eis durch Castrop-Rauxel getingelt ist, in die Wohngebiete, auf die Schulhöfe, um den Menschen mit seinem Eis eine Freude zu bringen. Und im Prinzip auch sich selbst das Leben damit zu gestalten, denn Pino war nicht nur ein Familienmensch, sondern ein Mensch, der immer Gesellschaft um sich herum brauchte. Mit seiner Frau Claudia, mit seiner Tochter Stefanie konnte ich über diesen Menschen sprechen, der jetzt in dieser Woche, also am Donnerstag auf Schwerin, beerdigt worden ist. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihm zu sprechen. Und herausgekommen ist ein langes Porträt, ein Stück, das, naja, inspirierend und berührend zugleich ist, wo man beim Lesen vielleicht auch die eine oder andere Träne verdrückt, wo aber bestimmt viele Castrop-Rauxler sagen, an diesen Menschen erinnere ich mich gern. Unter anderem für solche Geschichten, die uns viel Zeit kosten, viel Mühe bei der Recherche und, naja, auch viel Einfühlungsvermögen, gibt es ein bezahlpflichtiges Angebot namens RN Plus. Ich und meine Kollegen und Kolleginnen verdienen unseren Lebensunterhalt mit dem Journalismus für euch, für unsere Stadt hier vor Ort. Und damit das heute und in Zukunft funktioniert, brauchen wir Abonnenten. Ich jedenfalls mag mir irgendwie keine Gesellschaft vorstellen, in der nicht Reporter unabhängig und objektiv auf das Geschehen draufschauen. In diesem Sinne, bitte probiert doch mal RN Plus aus. Folgt gerne dem Link in der Geschichte von Pino. 4 Wochen kosten nur 1 Euro. Damit finanziert ihr im Übrigen auch die Zukunft dieses kleinen Angebots, das wir euch einmal in der Woche machen und sogar darüber hinaus manchmal etwas häufiger. Und damit verweise ich noch einmal auf die letzte Episode, die am Mittwoch erschienen ist, also vor 2 Tagen. Da habe ich mich ausführlich mit Carsten Schneider unterhalten. Der will der neue Kreisbürgermeister letztlich, der hier Landrat heißt, werden. Den könnt ihr alle wählen im September 2025 und ob der Mensch vielleicht für euch in Frage kommen könnte für das Kreuzchen auf dem Wahlzettel, habe ich ihn für euch stellvertretend ausgefragt. Also einfach gerne nochmal reinhören in Episode 142. Ich danke euch für euer Interesse, wünsche ein wunderschönes und sonniges Wochenende und sage schöne Ferien und bis bald. Euer Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.